Ja, herzlich willkommen zum Live-Media-Update für Montag, den 14. Februar 2022. Heute steigen wir nochmal gemeinsam in den Kaninchenbau rund um die Durham-Ermittlungen hinab, da der unter Trump ernannte Sonderermittler John Durham vor 2 Tagen seinen nächsten entscheidenden Schachzug vollzogen hat und der Knoten, den ich in diesem Video aufschlüsseln werde, in den nächsten Wochen und Monaten immer größere Bedeutung erlangen wird. Ja, der ehemalige US-Präsident Trump hat erst vor 5 Tagen, am 9. Februar, in einem Interview mit der Epoch Times angekündigt, dass Durham Großes vollbringt und wir in der nächsten Zeit eine Menge erwarten können, was in diesem Zuge ans Licht kommen wird. Dazu ein Artikel der Washington Times. Doch was genau meint er? Die Durham-Ermittlungen laufen seit nunmehr fast 3 Jahren und die Straftaten, die der Sonderermittler unter die Lupe nimmt, erstrecken sich höchstwahrscheinlich von der Gegenwart bis ins Jahr 2009, reichen also mehr als ein Jahrzehnt in die Vergangenheit zurück. Da kann man schnell den Überblick verlieren, weshalb wir uns all das nochmal chronologisch zur Brust nehmen werden. Und wir beginnen im Jahr 2009, als der damalige demokratische US-Präsident Barack Obama die Senatorin und Ehefrau des Ex-Präsidenten Bill Clinton, Hillary Clinton, in seiner Administration beförderte und ihr den Posten der US-Außenministerin übertrug. Clinton war ein Jahr zuvor ebenfalls als Präsidentschaftskandidatin angetreten, schied dann allerdings noch während den Vorwahlen gegen den Kandidaten Obama aus dem Rennen aus. Ihre 4 Jahre im Außenministerium unter Obama waren von Skandalen und Krisen geprägt. Vom Benghazi-Angriff, welcher zum Libyen-Krieg führte, bis hin zur erheblichen Eskalation des Afghanistan-Krieges, war ihre Amtszeit beinahe durchgehend von Gewalt und Blutvergießen geprägt. Ja, und im Jahr 2013 deckte der rumänische Hacker Guzifer durch eine Infiltrierung diverser E-Mail-Accounts auf, dass die Außenministerin eine private E-Mail-Adresse auf einem eigens dafür eingerichteten privaten Server namens clintonemail.com nutzt, um mit ihren Mitarbeitern, aber womöglich auch mit ausländischen Akteuren zu kommunizieren. Dazu ein Artikel von USA Today vom 22. März 2013. Dies war der erste Hinweis darauf, dass die Außenministerin Clinton gezielt geltendes Recht gebrochen hat, um geheime Absprachen halten zu können, die dem Außenministerium, der restlichen Regierung und der Öffentlichkeit vorenthalten werden sollten. 5 Monate nach dem Hackerangriff gab das Nationalarchiv eine Stellungnahme heraus, die durchaus als Mahnung verstanden werden kann. Dabei wurden alle Minister, darunter auch die Außenministerin Hillary Clinton, aufgefordert, private E-Mail-Accounts wirklich nur für private Mails zu nutzen. Im Jahr 2014, als Clintons Nachfolger John Kerry das Außenministerium übernommen hatte, reagierte die Behörde auf den Skandal und forderte die Ex-Außenministerin auf, alle E-Mails von ihrem privaten Server auszuhändigen, damit geprüft werden könne, ob sie geheime Dokumente enthalten haben. Clinton kam dem tatsächlich auch nach und reichte satte 55.000 Seiten an E-Mails beim Außenministerium ein. Gleichzeitig bestätigte sie aber auch, dass sie einen nicht unerheblichen Teil der E-Mails zurückhalten werde, da diese ausschließlich privat veranlasst gewesen seien. Dazu Artikel von ABC News. Doch damit gaben sich die Republikaner im Kongress nicht zufrieden. Unter der Leitung des republikanischen Abgeordneten Trey Gowdy wurden damals Clintons Handlungen als Außenministerin während des Libyen-Krieges untersucht. In diesem Zuge forderte der Benghazi-Ausschuss die restlichen zurückgehaltenen Clinton-E-Mails an. Und wie reagierte sie darauf? Clinton verwies kurzerhand auf den bis zu diesem Zeitpunkt kaum bekannten Umstand, dass der E-Mail-Server gar nicht in ihrem Namen aufgesetzt wurde, sondern offiziell ihrem Mitarbeiter Eric Hotham gehörte. Und bevor irgendjemand verstanden hatte, worauf Clinton abzielt, hatte eben dieser Eric Hotham bereits alle verbliebenen 33.000 angeblich privaten E-Mails löschen und die Server-Hardware zerstören lassen. Dazu ein Artikel von ABC News. Ja, wir können davon ausgehen, dass diese gelöschten 33.000 E-Mails die tatsächlichen Beweise enthalten haben und die 55.000 Seiten, die sie beim Außenministerium abgegeben hat, vergleichsweise harmlos gewesen sind. Wobei man das auch nicht zu 100% so sagen kann. Denn im Juli 2015 gab der interne Geheimdienstermittler Charles McCullough bekannt, dass die von Clinton abgegebenen Mails unter Geheimhaltung stehende Informationen und Dokumente enthalten haben. Einige Monate später legte der Inspector General McCullough sogar noch eine Schippe drauf und bestätigte, dass sie in den E-Mails Material gefunden haben, welches noch über die Klassifizierungsstufe Top Secret, also streng geheim, hinausgehe. Ja, und Clinton scheint all das einfach mit teils ausländischen Akteuren über ihren privaten E-Mail-Server geteilt zu haben, von dem die restliche Regierung offiziell nichts gewusst haben soll. Zu diesem Zeitpunkt kam dann auch das FBI nicht mehr drum herum, offizielle Ermittlungen gegen Clinton zu starten und ihren E-Mail-Skandal unter die Lupe zu nehmen. Die Ermittlungen unter dem Codenamen Mid-Year Exam sollen schon im Sommer 2015 gestartet worden sein. Dies war natürlich keine gute Ausgangslage für die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, die sich bemühte, den immer größer werdenden Skandal als politisch motivierten Angriff abzutun, der darauf abziele, sie aus dem Rennen zu stoßen. Ja, und dann kam es Ende Juni 2016 zu dem berüchtigten Treffen zwischen Bill Clinton und der damaligen Justizministerin Loretta Lynch am Flughafen in Phoenix, Arizona. Niemand weiß genau, was dort besprochen wurde, doch Gerüchten zufolge hat Bill Clinton der Justizministerin Lynch einen Posten am obersten Gerichtshof versprochen, falls sie alles daran setzt, die E-Mail-Ermittlungen gegen Hillary Clinton noch vor der Wahl zu beenden, womit Clinton zum Wahlsieg verholfen wird. Der Reporter Christopher Sein, der die Details rund um dieses sogenannte Tarmac-Meeting von Clinton und Lynch aufgedeckt hat, wurde im Juni 2021 tot aufgefunden. Ja, und nicht einmal eine Woche nach dem Treffen gab der damalige FBI-Chef James Comey bekannt, dass die Ermittlungen gegen Clinton fallen gelassen werden und er dem Justizministerium empfehle, keine Strafe gegen die Präsidentschaftskandidatin zu verhängen. Für Trump war das eine perfekte Steilvorlage. Ein großer Teil der US-Bevölkerung hatte den E-Mail-Skandal mitverfolgt und erkannt, wie offensichtlich Clinton etwas zu verbergen hat. Also nutzte Trump die Debatten dazu, Clinton auf die 33.000 gelöschten E-Mails anzusprechen und ihr mit einer Haftstrafe zu drohen, falls er die Wahl gewinnen würde.
It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country.
Because you'd be in jail.
Secretary Clinton.
Ja, und dann kam der große Knall. Wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl 2016 veröffentlichte die Enthüllungsplattform WikiLeaks 20.000 Seiten an gehackten Clinton-E-Mails, die von den Servern des Demokratischen Nationalkomitees abgegriffen worden waren. Darunter tausende Mails der Clinton-Wahlkampagne, die Schattendeals mit Großspendern belegen, die Podesta-Mails, aus denen der Pizzagate-Knoten entsprungen ist und vieles mehr. Dieser Leak war mit Sicherheit der ausschlaggebende Faktor, der Donald Trump am 8. November 2016 über die Ziellinie verhalf und Hillary Clinton den Wahlsieg kostete. Und wie gingen die Demokraten mit dieser krachenden Niederlage um? Nun, sie hatten bereits im Frühjahr 2016, als Clintons E-Mails gehackt wurden, WikiLeaks hatte mit der Veröffentlichung scheinbar nur bis kurz vor der Wahl gewartet, die IT-Firma CrowdStrike damit beauftragt, herauszufinden, woher der Hackerangriff gekommen war. Ihr Fazit: russische Hacker unter Putins Kontrolle hätten die E-Mails gestohlen und an WikiLeaks weitergereicht, von wo aus sie zugunsten des Präsidentschaftskandidaten Trump an die Öffentlichkeit gegeben wurden. Im Jahr 2017 hatten Experten der NSA diese Behauptung widerlegt und aufgezeigt, dass die E-Mails in einer Geschwindigkeit heruntergeladen wurden, die nur mit einem direkt angeschlossenen Gerät, zum Beispiel einem USB-Stick, erreicht werden könnte, aber keineswegs durch einen Hackerangriff aus dem Ausland. Viele vermuten, dass der im Juni 2016 auf offener Straße in Washington DC erschossene Mitarbeiter des Demokratischen Nationalkomitees Seth Rich die Quelle des E-Mail-Leaks gewesen ist. Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange hatte dies 2 Wochen nach dem Mord auch indirekt in einem Interview bestätigt.
Our whistleblowers go to significant efforts to get us material and often very significant risks. As a 27-year-old who works for the DNC, who was shot in the back, murdered just 2 weeks ago for unknown reasons as he was walking down the street in Washington. So
that was just a robbery, I believe, wasn't it?
No, there's no finding. We are investigating to understand what happened in that situation with Seth Rich.
Ja, warum sonst sollte er Seth Rich auf diese Art und Weise ansprechen, wenn er kein Informant gewesen ist? Im Sommer 2016 konnten die Puzzleteile aber noch nicht in dieser Art und Weise zusammengesetzt werden, da WikiLeaks die E-Mails bis Oktober 2016 zurückgehalten hat. Und was dann folgte, waren mehr als 2 Jahre Russland-Schandkampagne. Das FBI unter James Comey nutzte das von Clinton finanzierte Trump-Russland-Dossier des MI6-Spions Christopher Steele, in dem Trump eine Verschwörung mit dem Kreml vorgeworfen wird, als Beweisgrundlage, um Abhörgenehmigungen beim Pfizer-Gericht zu beantragen und Trumps Wahlkampagne auszuspionieren. Betroffen waren unter anderem Trumps Berater Carter Page und sein Wahlkampfleiter Paul Manafort. Diese Aktivitäten waren sogar schon vor der Wahl im Gange, womit das FBI direkt in den Wahlkampf eingegriffen hat, um, vermutlich im Auftrag der Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, Trumps Wahlsieg zu sabotieren. Als dies am 8. November scheiterte, wurde alles daran gesetzt, das Narrativ aufzuspannen, Putin habe in die Wahl eingegriffen und Trump zum Sieg verholfen. Im Mai 2017 wurde sogar der ehemalige FBI-Chef Robert Mueller als Sonderermittler des Justizministeriums eingesetzt, um die vermeintliche Verschwörung zwischen Trump und Putin aufzuarbeiten. Das Ergebnis: Nach 2 Jahren, tausenden gegen Trump gerichteten Newsartikeln und Ermittlungskosten in Höhe von $40 Millionen, musste Robert Mueller zugeben, dass er keine Verschwörung gefunden habe. Ja, und ab hier hat sich dann alles von der Defensive in die Offensive gedreht. Nur 3 Tage nach der Veröffentlichung des Mueller-Berichtes, mit dem Trump entlastet wurde, hat sich der Justizminister William Barr mit dem Ermittler John Durham getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass Durham den Auftrag bekommen hat, die Russland-Ermittlungen gegen Trump unter die Lupe zu nehmen. Im Herbst 2019 münzte Durham seine vorläufigen Ermittlungen dann in eine offizielle strafrechtliche Ermittlung um. Zunächst untersuchte er die Handlungen des FBI, welches ja offensichtlich instrumentalisiert wurde, um anstelle von Clintons E-Mail-Skandal die vermeintliche Russland-Verschwörung ins Visier zu nehmen. Im August 2020 erhob Durham Anklage gegen den FBI-Anwalt Kevin Kleinsmith, der im Jahr 2016 Beweismittel gefälscht hatte, um eine Abhörgenehmigung für Trumps Berater Carter Page zu erhalten und über Page die gesamte Wahlkampagne ausspionieren zu können. Doch im Herbst 2020 wurde zunehmend erkennbar, dass Durham seinen Fokus vom FBI immer weiter in Richtung Hillary Clinton verschiebt. Ende September berichtete CNN, dass Durham nun zusätzlich noch die Clinton Foundation unter die Lupe nimmt, wozu er die noch unveröffentlichten Ermittlungsergebnisse von John Huber mit in seine Ermittlungen aufgenommen hat. Huber hatte zuvor 3 Jahre lang die Clinton Foundation untersucht. Im Dezember 2020, kurz vor dem Ende von Trumps Amtszeit, hat Justizminister Barr Durham zum Sonderermittler ernannt, damit er nicht von Biden gefeuert werden kann. Im Sommer 2021 erhob Durham dann Anklage gegen den Anwalt Michael Sussman, der für die Kanzlei Perkins Coie tätig ist und in der Vergangenheit unter anderem für Clintons Wahlkampagne gearbeitet hat. Durham konnte ihm nachweisen, dass er im Jahr 2016 vorsätzlich das FBI angelogen hat, um eine weitere Ermittlung gegen Trump vom Zaun zu brechen. Dabei gab er an, aus freien Stücken zu handeln und von niemandem beauftragt worden zu sein. Laut vorliegenden Dokumenten hat er in diesem Zeitraum zahlreiche Rechnungen an die Clinton-Kampagne ausgestellt, unter anderem auch für die Kontaktaufnahme mit dem FBI. Mit der Anklage gegen Kevin Kleinsmith und der Anklage gegen Michael Sussman war nun ersichtlich, dass das FBI Beweise gefälscht hat, um die Ermittlungen gegen Trump und sein Team voranzutreiben und sie dabei von Clintons Anwalt beeinflusst und manipuliert wurden. Im November 2021 ließ Durham dann den russischen Analysten Igor Danchenko verhaften, der die wichtigste Quelle des Steele-Dossiers gewesen ist, auf welchem sowohl die FBI-Ermittlungen als auch die Untersuchungen des Sonderermittlers Müller aufgebaut hatten. Auch Danchenko konnten Lügen und gezielte Irreführungen gegenüber dem FBI nachgewiesen werden. Der Großteil dessen, was er zum Trump-Russland-Dossier beigetragen hatte, stellte sich als vollkommen falsch oder unvollständig heraus. Also, das FBI hat Beweismittel gefälscht und mit Clintons Anwälten kooperiert, um Ermittlungen gegen Trump zu starten, die sie wiederum auf ein Lügendossier eines russischen Analysten und eines von Clinton bezahlten britischen Spiones stützten. Soweit die Ausgangslage. Ja, und dann ließ Durham vor 2 Tagen die Bombe platzen. Aus einem beim zuständigen Gericht eingereichten Antrag des Ermittlers geht hervor, dass seinem Team nun konkrete Beweise dafür vorliegen, dass Clinton IT-Spezialisten damit beauftragt hat, die Server des Trump Towers in New York und des Weißen Hauses zu infiltrieren, um E-Mails, Dokumente und belastende Informationen über Trump zu sammeln, die zunächst für ihren Wahlsieg und nach ihrer Niederlage für die Amtsenthebung von Trump genutzt werden sollten. Laut Durham hat Clinton Trump also gezielt ausspionieren lassen. Und das im großen Stil. Aus den eingereichten Dokumenten geht hervor, dass Clinton Dutzende IT-Spezialisten von zahlreichen Cybersicherheitsfirmen angeheuert hat und sogar Wissenschaftler einer bisher noch geschwärzten Universität in den Vereinigten Staaten mitgeholfen haben, Trump und sein Team auszuspionieren. Einer der IT-Experten soll gegenüber den Wissenschaftlern angegeben haben, dass das Ziel sei, ein Narrativ zu erschaffen, welches Trump mit Russland in Verbindung bringt und dass dies im Auftrag der Clinton-Wahlkampagne gemacht werde. Dazu ein Artikel der New York Post. Diese Enthüllungen verbreiten sich gerade wie ein Lauffeuer und versetzen die Demokraten in Schockstarre. Der republikanische Abgeordnete Jim Jordan meldete sich bereits zu Wort und stellte klar, dass Trump all die Jahre mit der Behauptung, er sei ausspioniert worden, recht gehabt habe. Ja, und wir erinnern uns an diesen Ausschnitt der Präsidentschaftsdebatte zwischen Trump und Biden.
There was no transition because they came after me trying to do a coup. They came after me spying on my campaign. They were a disaster. They were a disgrace to our country. And we've caught them. We've caught them all. We've got it all on tape. We've caught them all. And by the way, you gave the idea for the Logan Act against General Flynn. You better take a look at that, because we caught you in a sense. And
schon vor 1,5 Jahren warnte Trump den aktuellen US-Präsidenten, dass sie alle Beweise bereits haben, die sie brauchen, um aufzudecken, dass Clinton und die Obama-Administration, zu der auch Biden gehörte, seine Wahlkampagne und Administration ausspioniert haben und einen Putsch planten. Der Wind dreht sich, denn langsam aber sicher wachen auch die Demokraten auf. Laut einer Umfrage des Technometrica Institute of Policy befürworten mittlerweile 66% der Demokraten Ermittlungen gegen Clinton. Ihr Wunsch wird nicht unerfüllt bleiben, denn der Sonderermittler Durham nimmt Clintons kriminelle Machenschaften bereits ins Visier. Und Trump macht keinen Hehl daraus, dass wir in die Offensive übergehen. In einem veröffentlichten Statement sagte er, dass dieses Verbrechen weitaus größer sei als der Watergate-Skandal und die Verantwortlichen die Todesstrafe verdient hätten. Dazu hatte er das Business Insider. Ja, und das ist gerade erst der Anfang. Die Aufdeckung dieses Verbrechens wird der Auftakt sein für die Offenlegung des Wahlbetruges und der Pandemieverschwörung. Mit Clintons kriminellem Netzwerk beginnen sie, um die Bevölkerung an dieses Ausmaß der Korruption zu gewöhnen, damit all das, was noch kommen wird, leichter zu verdauen ist. Denn das, was wir hier sehen, folgt einem koordinierten Plan, ein Befreiungsakt, der die Menschen schon bald sehr glücklich machen wird, nachdem der schwierige Teil überstanden ist. Genau das bestätigte Trump in einem kürzlich erschienenen Interview.
Well, I think a lot of things are happening and a lot of very positive things are happening. And, you know, I hope we don't need it because what should happen is what the plan that we're on now, and I think a plan that's going to make people very, very happy, we'll be announcing sometime later. And that's really what should happen. But we will, you know, we got to make America great again.
Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Bericht einen guten Überblick über diesen wichtigen Handlungsstrang verschaffen, der schon bald die US-Politik auf den Kopf stellen wird. Der Tod der Propaganda und Lügen läutet die Wiedergeburt der Wahrheit und Vernunft an. Ja, falls euch interessiert, wie dieser Krimi weitergeht, abonniert gerne meinen Telegram-Kanal LimeMediaTV. Wenn euch die Berichte gefallen, freue ich mich sehr über jede freiwillige Unterstützung meiner Arbeit. Einen PayPal-Spendenlink sowie eine Kontoverbindung findet ihr direkt unter diesem Video. Mich würde es freuen, wenn ihr auch zum nächsten Bericht wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Ciao. Thank you.